Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, bevor wir mit unserer vollgepackten Sendung anfangen, haben wir noch einmal letztmalig die Möglichkeit, unseren Hörerinnen und Hörern Blinkist vorzustellen. Und die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht genutzt haben, haben heute, wie gesagt, nochmal die Chance, 7 Tage Blinkist kostenlos zu testen und im Anschluss gegebenenfalls ein Jahresabo abzuschließen mit 25% Rabatt. Bei Blinkist werden Sachbücher auf den Punkt gebracht und nach ca. 15 Minuten erhältst du Kernaussagen pro Titel. Und hierdurch spart man natürlich eine Menge Lesezeit. Und jetzt auch ganz neu bei Blinkist, Shortcuts, Kernaussagen von Podcasts auf den Punkt gebracht. Und dann hast du noch die Möglichkeit, Blinkist Connect zu nutzen, sprich mit einer Person deiner Wahl mit jeweils getrennten Benutzerkonten Shortcasts und Blinks zu teilen.
Ja, und ich wollte mal einen Blink empfehlen, und zwar von Simon Sinek. Für alle, die sich so ein bisschen für Business-Themen interessieren, die kennen ihn vielleicht schon. Und er hat ja schon unglaublich viele Bücher geschrieben und unter anderem eins davon, Gute Chefs essen zuletzt. Bei Blinkist könnt ihr wunderbar da, wie Matze schon gesagt hat, einmal die Kernaussagen draus ziehen. Und in dem Buch beschäftigt sich Simon Sinek eben damit, was Chefs erfolgreich macht. Und da könnt ihr in dem Blink kurz und knapp die wichtigsten Punkte wie Vertrauen, eine Vision, Empathie, also alles das, was wichtig ist, um letztendlich eine gute Führungskraft zu werden, euch einmal anlesen.
Ja gut, und nähere Informationen und den Link blinkist.de, Crime Up Your Life, findet ihr bei uns in der Podcast-Beschreibung dieser Folge.
Und ganz wichtig ist, um die 25% aufs Jahresabo zu bekommen, müsst ihr auch unseren Link tatsächlich nutzen.
Ja, Tanja, und dann kommen wir jetzt direkt von Blinkist zu deinem ersten Fall heute.
Das hört sich fast so an, als hätte ich einen zweiten. Also
Entschuldige, ja, stimmt. Also kommen wir jetzt zu deinem, also sagen wir mal so, zu dem ersten Fall heute.
Richtig.
Ja.
Und zwar geht es nach Russland und ich stelle euch heute mit Wladimir Wenischewski den zumindest mir bekannten jüngsten Serienmörder Russlands vor. Und der hatte im Alter von 16 Jahren insgesamt 18 Mord- bzw. Vergewaltigungsversuche hinter sich gebracht und 8 Morde. Da war er, wie gesagt, gerade mal 16. Und bekannt wurde er als das Uralmonster.
Oh, davon habe ich noch nichts gehört.
Ja.
Hört sich schon gruselig an.
Ja. Wladimir wurde 1923 geboren. Ganz anders als bei unseren sonstigen Serienmördern ist zumindest nicht wirklich irgendwas in Anführungsstrichen Spektakuläres aus seiner Familie bekannt. Die waren relativ wohlhabend. Er hat wohl in seiner Kindheit gestottert und wurde auch ein bisschen gehänselt, aber
das hatten wir ja auch schon bei Tätern, ne?
Das haben wir auch oft. Und
gehänselt wurden.
Ja. Stimmt. Und seine Mutter hat auch erzählt, dass er einmal, als er ganz klein war, mit Freunden versucht hat, einen Hund lebendig zu begraben. Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Auffälliges aus seiner Kindheit zu berichten.
Ich finde, das reicht auch schon.
Hast du vielleicht recht. Er war auf jeden Fall ein schüchterner und zurückhaltender Junge. Und sein Kindheitsfreund hat erzählt, als es so in der Pubertät anfing, dass die Jungs sich ein bisschen interessiert haben für das andere Geschlecht. Da war er nach wie vor zurückhaltend und hat gesagt, er findet die Vorstellung, Geschlechtsverkehr zu haben, total ekelhaft. Hatte das noch nicht und möchte das auch nicht.
Zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich habe auch gelesen, dass seine Eltern ihn wohl auch stetig bearbeitet haben, dass er auf gar keinen Fall Kontakt zu Mädchen haben soll. Und, das ist aber eine unbestätigte Quelle, die Eltern hatten wohl ihr Schlafzimmer mit ihm geteilt. Und es gab Gerüchte, dass sie vor ihrem Sohn auch Sex gehabt haben. Das haben die Eltern allerdings verneint. Mhm. Er hat auf jeden Fall mit 15 auf einmal angefangen und ist durch die Nachbarschaft gestreift. Er hat insbesondere immer in Gärten geguckt, ob kleine Mädchen oder Jungen da sind und hatte sich zuerst als Alibi quasi überlegt, dass er behauptet, er würde Schrott sammeln, damit sich niemand wundert, dass er da so hin und her läuft. Und sein erstes Opfer war die vierjährige Gerta. Er hat sie aus dem Hof von dem Haus weggelockt in den Gemüsegarten, hat sie da erwürgt und 8-mal mit einem Küchenmesser auf ihren Schädel eingestochen. So stark, dass von der Klinge was abgebrochen ist und ein Splitter in ihrem Kopf geblieben ist. Die Polizei dachte, dass das ein perfekter Anhaltspunkt ist und dass sie so relativ schnell den Täter überführen können, weil sie davon ausgegangen sind, dass der Täter dasselbe Messer wiederverwerten wird. Er hat allerdings das Messer sofort vernichtet und ab da andere Messer genutzt. Oder Schraubenzieher. Im Grunde hat er zu dem Zeitpunkt und damit angefangen, über ein Jahr hinweg immer wieder Jungs und Mädchen in abgelegenen Orten quasi zu entführen, zu vergewaltigen und auf unterschiedlichste Art und Weise zu töten. Und später hat er gesagt, dass das Motiv dann doch sexueller Natur war.
Hat er denn, ganz kurz nochmal, die Leichen, was hat er denn damit gemacht? Hat er die einfach abgelegt? Achso, okay.
Er hat auf jeden Fall versucht, Sex zu haben mit den kleinen Mädchen. Als er gemerkt hat, dass das rein physisch nicht möglich ist, ist er übergegangen zu Analverkehr. Also echt heftig. Die Opfer waren alle zwischen 3 und 4 Jahren. Und er hat die eben Jungs und Mädchen gleichermaßen vergewaltigt. Was ich besonders auffällig finde, ich habe ja gesagt, er hat es 18 Mal versucht und 8-mal gemordet tatsächlich. Es haben 10 Kinder überlebt. Und zwar in unterschiedlicher Art und Weise. Du hast eben danach gefragt, wie er die Leichen entsorgt hat. Er hat die beispielsweise in den Sumpf geworfen. Er hat die im Wald vergraben. Er hat sich so Gruben gesucht, wo er die reingeworfen hat. Also unterschiedliche Möglichkeiten, die er da genutzt hat. Aber es haben Kinder immer wieder mal überlebt. Und zwar, weil er davon ausgegangen ist, dass sie bereits tot sind. Beispielsweise hat er einen Jungen beim Schlittenfahren überfallen, dachte dann, er hätte ihn getötet. Er hat auch oft versucht, die Kinder zu erwürgen und hat sich dann vom Tatort entfernt. Und jemand, der an dem Waldstück da vorbeigegangen ist, hat so ein Röcheln gehört, hinten aus dem Schnee heraus quasi, ist dann dahin gelaufen und so wurde der Junge gefunden.
Aber man kann sich das ja nicht vorstellen, wenn er da jetzt so einen Halbtoten da ins Moor geworfen hat, ne? Kann ja auch passiert sein.
Genau, das kann auf jeden Fall passiert sein. Und einmal ist es definitiv passiert, in ähnlicher Art, da komme ich aber gleich zu. Was ich auch richtig heftig fand, das eine Opfer war die 3-jährige Alja. Und er hatte sie auch gekidnappt, vergewaltigt und mehrere Male mit dem Messer auf sie eingestochen, sodass sie eine 25 cm lange Wunde hatte. Und nochmal, das war ein 3-jähriges Kind. Und er hat sie dann quasi im Wald zurückgelassen und war sicher, dass sie tot ist. Und sie hat aber überlebt und ist geflohen. Als 3-jähriges Kind, ne? Also unglaublich.
Manchmal hat man ja auch so viel Adrenalin im Körper, dass man das gar nicht spürt, was man eigentlich für eine Wunde hat und dadurch wirklich sich irgendwie noch retten kann.
Ja, und ich muss dir sagen, wir haben ja schon häufiger solche Fälle gehabt, wo auch Opfer sich retten konnten.
Denk mal an die Frau ohne Arme und Beine, die da hochgeklettert ist.
Die zum Beispiel. Ja. Allerdings muss ich sagen, dass mich das in diesem Fall besonders berührt hat, weil man sich eben vorstellen muss, das ist ein 3-jähriges Kind im Wald mit einer 25 cm langen Wunde, was dann noch flieht danach, was dieses Kind für eine Angst gehabt haben muss, das ist ja unbeschreiblich einfach. Weil du auch nochmal gefragt hattest, wo er die Leichen versteckt hat. Er hat ein paar Mal die Leichen oder die vermeintlichen Leichen einfach in eine Grube geworfen. Und die Grube war auch so tief, dass selbst wenn du überlebt hast, es im Grunde unmöglich war, aus dieser Grube herauszukommen. Allerdings ist auch das einer 4-Jährigen gelungen und zwar war sie wohl bewusstlos, als er sie da reingeworfen hat und noch nicht tot. Und sie ist nach kurzer Zeit wach geworden und hat so laut geschrien, dass ein Passant, der an der Grube wohl vorbeigelaufen ist, sie gehört hat und auch sie gerettet wurde.
Hat die auch echt Glück gehabt, dass in dem Moment jemand vorbeiging.
Ja, ganz genau. Und was es der Polizei so schwer gemacht hat, obwohl schon alle in der Nachbarschaft eben Angst hatten und ihre Kinder gar nicht mehr alleine rauslassen wollten, war, dass er eben in der Nachbarschaft unterwegs war, aber auch im etwas weiteren Umfeld, dass er auf unterschiedliche Art getötet hat, dass er die Leichen an unterschiedlichen Orten platziert hat und somit kein richtiges Muster erkennt.
Also konnte man auch denken, das sind mehrere Täter.
Genau. Und man war sich zwar sicher, dass es eine junge Person war, aber auch hier hatte man die Altersbeschreibung 20 bis 25 genommen, weil natürlich auch nicht nahe lag, dass das ein Jugendlicher sein könnte. Weil jetzt aber die Polizisten und alle in der Umgebung eben sensibilisiert waren, passierte Folgendes. Und zwar liefen drei Kadetten von einer Milizschule gerade über die Straße und ihnen fiel ein Teenager auf, der mit einem Kind auf dem Arm unterwegs war. Und wie gesagt, die waren sensibilisiert, da hat man zu der Zeit dann immer ganz genau hingeguckt. Er bewegte sich dann auf einmal schneller und versuchte, in die Tram zu kommen, um offensichtlich abzuhauen. Und sie haben es aber geschafft, ihm zu folgen und sind ihm bis in den Wald gefolgt. Und in dem Moment, wo er dabei war, dieses Kind zu ersticken, haben sie ihn eben überführt und er wurde verhaftet. Er hat dann direkt alle Morde zugegeben, eben auch insgesamt 8 Morde, von denen aber gar nicht alle Leichen gefunden wurden tatsächlich. Und er hatte sich offenbar zu allen Morden Notizen gemacht. Denn seine Mutter fand in seinem Zimmer solche Codes. Er hat das verschlüsselt, alles aufgeschrieben. Dazu habe ich leider nicht mehr gefunden, obwohl es natürlich sehr spannend wäre, zu wissen, was er da genau aufgeschrieben hat. Seine Eltern haben kurz nach seiner Festnahme ein Statement abgegeben, haben sich von ihrem Sohn losgesagt, haben dafür plädiert, dass er die Todesstrafe durch Erschießen bekommt und haben gesagt, solche Bastarde sollten nicht hier leben. 1940 wurde er tatsächlich erschossen, hat also die Todesstrafe bekommen, obwohl er versucht hatte, zu der Zeit hatte die UdSSR Krieg geführt gegen Finnland und hatte versucht, sich
zum Wehrdienst zu melden.
Ja, ja, aber das wurde nicht gewährt. Er hat zu keiner Zeit Reue gezeigt und er hat einfach nur gesagt, ihm hat das Freude bereitet, wenn er die Kinder getötet hat. Und ganz, ganz viele Jahre später, um 2013 rum, wurde ein Buch geschrieben. In diesem Buch geht der Autor, genauso übrigens wie die Mutter des Täters, davon aus, dass es einen Komplizen gab. Und das wurde aber niemals aufgelöst.
Ja, Tanja, so viel kann ich auch sagen zu meiner Geschichte. Die wird auch so ähnlich enden, dass es nicht ganz klar ist alles. Heute geht es mal wieder in die Vergangenheit von London oder dem Randbezirk. Ich finde, wenn es um Fälle von früher geht, kann man sich das so in London immer am besten vorstellen. Durch viele Filme, die so in dieser Zeit spielten, kann man sich da recht ordentlich ein Bild von zu machen. Stimmt. Findest du auch? Mhm. So wie die Menschen zu der Zeit gekleidet waren oder diese dunklen, gepflasterten, engen Gassen mit den Kutschen.
Ja, und es ist auch immer dunkel dann in der Vorstellung.
Und diesen leichten Mädchen, so die in den Pubs oder an den Straßenlaternen stehen. Und ich gehe jetzt noch etwas weiter zurück, bevor dann Jack the Ripper meinen heutigen Fall toppte. Und zwar, das war bereits 1888 und ich beginne im Dezember 1811, also rund 70 Jahre früher. Die Morde, von denen ich gleich sprechen werde, wurden auch als Radcliffe Highway-Morde bezeichnet. Schon zu dieser Zeit hatten einige Geschäfte bis Mitternacht geöffnet, sowie auch der von dem Stoffhändler Timothy Mair. Denn viele Kunden kamen erst nach ihren langen Arbeitstagen bei ihm vorbei. Es war fast Mitternacht und Mr. Mair schickte seinen Dienstmagd Margaret noch einmal los, um eine ausstehende Rechnung beim Bäcker bezahlen zu lassen. Und auf diesem Wege sollte sie auch noch etwas zum Abendessen besorgen. Margaret stand vor verschlossener Tür bei dem Bäcker, denn dieser hatte sein Geschäft schon geschlossen. Somit machte sie sich nun weiter auf den Weg, etwas zu essen fürs Abendbrot einzukaufen. Doch alle Geschäfte waren bereits verschlossen. Und etwa 40 Minuten später kehrte sie zurück. Sie klingelte an der Tür, doch niemand öffnete. Da stelle ich mir jetzt so eine vorbeifahrende Kutsche vor und so leichte Nebelschwaden und sie so mit einer Stola um die Schulter und diesen Einkaufskorb unterm Arm. Weißt du, wie ich meine?
Voll.
Und sie klingelte erneut und hörte Knarren auf der Treppe und leise Schritte und Schreien eines Babys. Und langsam bekam sie auch Angst. Und sie stand da fast 30 Minuten und stockfinster, nur so eine Laterne gab etwas Licht hinein. Und damals gab es ja auch so Nachtwächter, die durch die Straßen gingen. Mhm. Und gegen 1 Uhr kam er dann auch bei dem Haus der Mares vorbei. Der Nachtwächter sah auch bei seiner letzten Runde noch, wie Mr. Mare die Rouladen schloss und wies sie noch auf eine halbgeschlossene Roulade hin. Und genau durch diese konnte ein Nachbar sehen, dass die Hintertür zum Geschäft offen stand. Da der Nachtwächter etwas korpulenter war, bat er den Nachbarn, über den Zaun zu klettern und von hinten ins Haus zu gehen. Dort lag er nun auf dem Boden. Der erst 24-jährige Gehilfe des Mr. Mares, er wurde erschlagen. Das komplette Gesicht war total eingeschlagen, sein Schädel zertrümmert und es rinnte immer noch Blut aus dem Schädel. Selbst an der Decke wurde noch Hirnmasse und Blut entdeckt. Wenige Meter weiter lag Mr. Mer, erschlagen hinter der Theke, sowie seine Frau. Die beiden hatten noch einen Sohn, den sie in die Wiege im Keller entdeckten. Das halbe Gesicht wurde zerschmettert und zusätzlich wurde die Kehle des Säuglings präzise durchtrennt. Und das Haus befand sich in der Nähe des Radcliffe Highways, einer der drei größten Straßen, die aus London herausführten. Es fehlte kein Geld oder irgendwelche Gegenstände, somit kam ein Raubmord nicht in Betracht. Aber was am Tatort gefunden wurde, war ein blutverschmierter Hammer, der von der Art ein Hammer war, den Schiffszimmerer verwendeten. Da komme ich auch nochmal zu. 12 Tage später. Ein Nachtwächter stieß unweit des Radcliffe Highways auf einen halbnackten, vor Kälte zitternden Mann. Er erzählte dem Nachtwächter, dass er ein Gewaltverbrechen in einem Pub mit ansehen musste. Der Nachtwächter ging mit dem Mann in den Pub King Arms, der auch an dem Radcliffe Highway lag, und dort stießen sie auf die Leiche des Wirtes. Er lag auf den Rücken, alle Viere von sich gestreckt, die Beine waren total verrenkt und verdreht, sein Hals bis zur Wirbelsäule tief eingeschnitten, das rechte Bein mehrfach gebrochen. Seine Frau wurde auch ermordet. Ihr wurde die Kehle durchtrennt und ihr linker Arm war mehrfach verdreht. Auch das Dienstmädchen lag erschlagen mit klaffender Kopfwunde und durchtrennter Kehle neben dem Wirtsleuten. Auch hier war Geld quer im Raum zerstreut, aber nichts gestohlen. Und das Krasse zu dieser Zeit, es gab ja nicht viele Methoden, die oder den Täter zu überführen.
Ja.
Und auch die Leichen, die wurden zu dieser Zeit nicht sofort entfernt. Sie blieben oft mehrere Tage am Tatort liegen, was natürlich auch viele Schaulustige anzog, und möglichst Beweismittel wurden da auch durch zunichte gemacht. Das war wirklich so ein Schaulaufen, die haben sich das alle angeguckt, die Leute. Man sieht es ja auch heute, wenn irgendwo ein Unfall ist, dass die Leute zu Scharen dahin gehen und sich das angucken. Und weitere 12 Tage braucht die Ermittlung, bis sie auf diesen besagten Hammer aus den ersten Morden Initialen fanden. Und dann wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt und die Leute beschuldigten sich fast schon untereinander, um die Belohnung zu kassieren. Also Chaos ohne Ende. Bis sich eine Frau aufgrund der Veröffentlichung der Initialen meldete und sie berichtete von einem Seemann, der bei ihr wohnte, John Peterson. Aber er war schon wieder auf See, hat aber sein Werkzeug der Wirtin in Obhut gegeben. Aber da gab es noch einen Untermieter, der auch dort wohnte, der Matrose John Williams. Und somit galt er nun als Täter Nummer 1. Er machte sich so verdächtig, weil er sich nach den ersten Morden sein Bart entfernt hatte und auch seine Kleidungsstücke gewaschen hat. Er wurde verhaftet, weil er vorwiegend Gast im King's Arms, also in diesem Pub, war und etwas mehr Geld hatte als vorher. Und vor allen Dingen, bei beiden Tatabenden hatte er kein Alibi. Als nun die Verhandlung war und Williams nicht vorgeladen werden konnte, galt dies als Schuldeingeständnis. Er hat in seiner Zelle Suizid begangen. Es sollte ja ein Riesenprozess mit viel Publikum werden. Umso erboster waren die ganzen Imbissverkäufer, denn die hatten sehr so mit einem enormen Geschäft gerechnet, weil die davor ihre Buden halt aufbauen wollten vor diesem Gerichtsgebäude. Und das ging natürlich auch nicht. Und auch das Volk war empört, dass es nicht zu einem Prozess kam. Um denen ein Ende zu setzen, wurde Williams Leiche auf eine Karre gespannt, an den Häusern von Mare und Williams vorbeigefahren und dann wurde der Leiche ein Pfahl ins Herz gerammt, also so wie bei Vampiren, und die Leiche dann am Straßenrand in eine Grube verbuddelt. Jahrzehnte später wurden vermutlich Knochen von Williams gefunden, als dort eine Gasleitung verlegt worden sollte. Und auch hier gab es einen Pappbesitzer, der sich gleich den Schädel gesichert hat und den als werbewirksames Accessoire bis heute verwendet.
Oh, der hat den heute noch?
Ja, also in diesem Pub.
Ja.
Und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Ungeklärtheit. Mhm. Abschließend gibt es noch eine Theorie, dass viele Indizien gegen ihn als Täter sprechen. Da der Täter eher ein aggressiver, brutaler und gewissenloser Mensch war, was auf Williams gar nicht zutraf, lediglich ein Mitwisser könnte er gewesen sein. Mhm. Und er hätte bei einer Aussage vor Gericht den oder die Täter entlarven können. Und somit könnte es auch sein, dass Williams deswegen im Gefängnis umgebracht wurde. Mhm. Da müssen wir uns jetzt alle unser eigenes Bild machen, ob er aufgrund eines fehlenden Alibis und Mitbewohner eines Mannes mit passenden Initialen als Täter in Frage kommt. Ja, Tanja, das war meine Geschichte so aus London und ich fand, wenn man da so dran denkt, man kann sich da so reinversetzen in diese Zeit, oder?
Ja, man hat da so diese Jack the Ripper Bilder schon vor
genau,
sich.
Genau, genau. Mhm, und dieser Fall galt wirklich da als schlimmster Fall, den es gab, bis Jack the Ripper kam.
Der kam, kann mir vorstellen.
Ja, Tanja, dann schließen wir für heute unsere Folge und dann sind wir wieder gemeinsam da zur nächsten Folge, wenn es heißt Crime Up Your Life.